meine Windows-Serie seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Serie und wären mir auch nicht drauf. Bei uns sind wir noch der Letzte.
So, ich melde mich aus Oberbiber und zwar aus einem Teil von Oberbiber, den selbst ich bisher noch gar nicht so wirklich kannte. Früher fuhr man hier in der Nähe vorbei, wenn man von Rengsdorf in Richtung Neuwied unterwegs war. Inzwischen gibt's da ja neue Methoden für. Die Umgehungsstraße ist ja seit einigen Jahren fertig. Ich glaube, dadurch ist es hier auch etwas ruhiger geworden. Aber so grob, um eine Orientierung zu bekommen, wenn man auf der alten Straße von Rengsdorf Richtung Oberbiber fährt, dann rechter Hand. Da findet man jemanden, der kürzlich zu großen Ehren gekommen ist. Und in dem Moment, als ich das wahrgenommen habe, habe ich gedacht, Mensch, wir haben, glaube ich, schon vor 2 oder 3 Jahren drüber gesprochen, dass wir mal vor dem Mikrofon miteinander sprechen sollten. Und ich habe es schlicht und ergreifend immer wieder vergessen. Und aber in dem Moment, als jetzt das Bundesverdienstkreuz, das ist richtig.
Ja, am Bande.
Das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht wurde, da habe ich gesagt, so, jetzt wird's aber allerhöchste Zeit. Und zum Glück, trotz dieser Ehre, war Fritz Stavenhagen nicht so, dass er sagte, nee, also jetzt stehe ich da drüber, jetzt mache ich nicht mehr so profane Sachen wie lokale Podcasts.
Hätten Sie ja früher kommen können.
Nein, ganz im Gegenteil. Du konntest dich sogar noch dran erinnern, dass wir drüber gesprochen hatten.
So schlimm ist noch nicht mit der Demenz. Nicht? Also,
und hattest auch tatsächlich noch Lust dazu.
Ja, klar.
Und von daher bin ich jetzt bei dir zu Hause. Wir haben gerade eben das kleine Tonstudio noch gemeinsam angeschaut. Mhm. Aber wir sitzen jetzt hier gemütlich an einem Tag, von dem man glauben könnte, es wäre schon Frühling.
Ja.
Das dauert aber noch 1-2 Wochen, bis er tatsächlich kommt. Mhm. Und sprechen über... Wie viele Jahrzehnte?
Mikrofon?
Nein.
Wie alt ich bin?
Ja.
Um Gottes Willen. Also ich bin noch nicht 80, aber in wenigen Wochen.
Aha.
Im Mai werde ich 80.
Tja, das merkt man nicht unbedingt. Vor allen Dingen,
danke.
Vorteil ist natürlich bei dem, was du machst, was du ja weiterhin tust,
ja.
Dass die Sprache mit den Jahren ja durchaus an Qualität gewinnen kann oder sich verändert.
Wenn es klappt, ja. Also bevor man also nun so alt klingt, dass man jetzt nur noch die Werbung für Hüftgelenke oder Zähne, ich meine, dass ich so schön artikulieren kann, ist natürlich auch mit Kunst.
Ja.
Denn die eigenen Zähnchen haben sich schon teilweise oder recht umfangreich verabschiedet. Und da gibt es ja wunderbare Kunst. Und deswegen kann man auch nach wie vor anständig artikulieren. Denn SZP, dafür brauchst du die Zähne.
Fangen wir vielleicht da mit dieser Kunst mal vorne an.
Ja,
also du bist ja durchaus auch bekannt aus von der Bühne und auch von dem Fernseher. Wie war denn dein Weg in diese Profession?
Naja, also so bekannt, also die Weltkarriere ist ja ungerechtfertigterweise an mir vorbeigegangen, aber dies und das und jenes habe ich getan. Am treuesten in meinem ganzen Leben war das Mikrofon, das stimmt. Ja. Das ging von Anfang an los und das blieb mir treu. Gegenüber anderen, wo ich vielleicht die Treue, die berufliche oder von der privaten wollen wir gar nicht reden, da vielleicht hat noch zu wünschen übrig gelassen. Aber das Mikrofon war das Treueste in meinem Leben. Das war mir immer treu und da gab es immer Aufgaben und Radio, Fernsehen. Aber vorwiegend eben Mikrofon. Als Schauspieler auch gern, auf der Bühne auch natürlich. Das habe ich meinen Lebtag gern gemacht. Und einiges mehr, was ich vielleicht noch hätte mir gewünscht hätte, als das dann ausblieb oder jedenfalls nicht sich so entwickelte, wie ich das gern gehabt hätte, von einem Durchbruch, nicht wahr? Aber ja, Durchbruch, ja, gibt's ja manchmal so medizinisch, der ist ja nicht so gut. da kam ein schöner Tipp, ein guter Tipp, eines befreundeten Tonstudio-Chefs. In Tonstudios, wie gesagt, bin ich ja immer mehr oder weniger regelmäßig geholt worden. Oft für die schnöde Werbung nur, aber was heißt nur? Kasse, Schornstein muss auch rauchen. Und der sagte, ja, Fritz, als wir so über die Karriere sprachen und ich schon bisweilen ein bisschen melancholisch klang, sagte, naja, ein bisschen mehr hätte ich mir, also ein bisschen weiter hätte ich vielleicht, naja, sagte, ja, weißt du, du hast doch deine Stimme, ich sag, naja, die habe ich, Gedichte, ja, ich sag, spreche auch gern, mach doch mal im Netz Gedichte. Wie sage ich im Netz Gedichte? Ja, eine Seite, mit wo du Gedichte vorträgst. Ich sage, naja, gesagt, getan, habe ich angefangen. Da brauchte ich natürlich, also die Stimme, die hatte ich. Aber dann brauchte ich natürlich noch ein sehr schönes Mikrofon. Das wurde dann auch angeschafft. Und dann brauchte ich natürlich Leute, die mir das erstmal einrichten, die Seite. Und dann brauchte ich Leute, die mir erstmal mir raten, welches technische Equipment ich denn neben dem Mikrofon noch brauche. Bekannterweise ist ja das Mikrofon zwar nur der Aufnahme, aber nicht der die Aufnahmequelle, die das Instrument, das die Aufnahme, die Stimme aufnimmt, aber dann muss es ja eben auf einem, früher war es Tonbandgerät, das habe ich nur mein ganzes Leben gemacht. Und dann eben digital und so ging das voran. Und natürlich habe ich einen Webmaster, der mir das baut.
Ja.
Und dann fing es so an, 2001. Also ich habe gestartet mit Wikipedia zusammen. Das ist ja ein bisschen größer geworden, aber ist auch kein Ein-Mann-Betrieb.
Ja. Aber du bist schon ziemlich dicht an der Gegenwart. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also nicht jeder würde überhaupt auf die Idee kommen und hätte eben auch die Fähigkeit und die Stimme dazu. Also und die Stimme allein ist es ja auch nicht nur. Es kommt ja noch ein bisschen was dazu. Wie war denn der Einstieg überhaupt in dieses Leben, in dem man mit der Stimme arbeitet? Also war das für dich schon ganz früh, schon in Schulzeiten irgendwie klar, dass es in die Richtung gehen soll?
Also schon als E-Männchen, naja, also jedenfalls in der Volksschule. Wenn es irgendwas vorzutragen gab oder eine Geschichte, dann dieses Fritzchen, damals Fritzchen, ne? Wenn ich besonders lieb zu mir bin, dann nenne ich mich auch noch manchmal Fritzchen, aber ansonsten ist es jetzt ja mehr Fritz geworden. Lies das mal vor. Das ging also in Schulzeiten los. Das ist mir gegeben, dass die Stimme ist ja auch schließlich ein Geschenk.
Ja.
Man arbeitet dran im Leben, also ich habe dran gearbeitet, auch nicht wenig, klar. Man muss sich des Geschenks auch würdig erweisen. Und dann war ich, also wie gesagt, es begann in der Schulzeit, das ist jetzt ja schon eine Weile her. Ne?
Ja.
Und im Kinderhort habe ich mich auch allmählich hochgedient zu Weihnachten, vom kleinsten Zwerg bis zum Weihnachtsmann über die Jahre. Also schauspielerisch auch, also spielen. Ja, und dann wurde es mir während der Schulzeit, in der Schulzeit war ich in der Jugendbühne Minden tätig.
Mhm.
Also Jugendbühne Minden, ja, also
weltbekannt.
Ja, ganz genau. Und da stand ich mit 18 zarten Lenzen als Professor Higgins auf der Bühne, also ziemlich jung besetzt.
Ja gut, in der Jugendbühne, viel älter als 18 geht ja nun nicht.
Ja, nun ja, gehört genau. Man ja schon. Und es wurde mir eine der schönsten Kritiken zuteil, die ich jemals bekommen habe. Das weiß nicht genau, ob der Kritiker, also ich hatte mit ihm keine Kontakte, es kam eine sehr schöne Kritik, ja. Aber auch, Entschuldigung, der Morgenfrosch.
Tatsächlich schön oder nicht so ermutigend?
Nein, wirklich schön. Also Fritz Stabenhagen, das Ass des Abends. Mehr sage ich jetzt nicht, aber das war der Titel. Das war der Titel.
Ja.
Also ob er recht hatte, lasse ich jetzt mal hingestellt sein. Aber das Spielen und das Gestalten ist mir wohl auch in die Wiege gelegt.
Ja.
Denke ich mal.
Schon familiär irgendwie vorbelastet, oder?
Nein. Es gibt einen schönen Spruch, von Goethe, mit dem ich mich jetzt also nicht vergleichen will, sondern da heißt es nur zu seiner Kindheit: Vom Vater habe ich die Statur des Lebens ernstes Führen. Vom Mütterchen die frohe Natur, die Lust zu fabulieren. Und das, würde ich denken, trifft auch auf mich zu, ohne mich auf diese Ebene begeben zu wollen.
Aber keiner der beiden war jetzt selbst im öffentlichen Bereich auf Bühnen oder sonst wie unterwegs. Aber du hast es in dir praktisch gespürt. Das hat dir von Anfang an Freude gemacht. Du hattest auch nicht die große Panik davor. Das scheint ja für viele Menschen mit das Schlimmste zu sein, was sie sich überhaupt vorstellen könnten, irgendwo vor Menschen auftreten zu müssen. Und da kann man nur froh sein, wenn es einem selbst nicht so geht, wenn man da sich einfach auf die Bühne drauf begeht. Natürlich. Ich glaube, so völlig entspannt wird man dabei nie sein.
Nein. Also ich meine, zur Premiere, zumindest zur Premiere oder überhaupt zur Bühne gehört auch Lampenfieber. Ja. Und es gibt da auch eine schöne Anekdote von der Duse. Also eine große alte Schauspielerin, also alte vor letztes Jahrhundert. Ne? Und da kam eine junge Elevin zu ihr und sagte: Frau Duse, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe überhaupt kein Lampenfieber. Und daraufhin sagte diese Frau, die eine sehr tiefe Stimme, glaube ich, gehabt hat: Na, Mädchen, das kommt schon noch mit dem Talent.
Ja. Gut, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch in Minden in der Jugendbühne aktiv war und der dann später doch einen anderen Weg eingeschlagen ist. Für dich war das aber dann, diese positive Kritik dann was dazu beigetragen oder war es einfach der innere Antrieb, der gesagt hat, das ist der Bereich, in dem fühle ich mich so heimisch, das mache ich so gerne, da bleibe ich dabei.
Also ich denke, wenn diese Kritik nicht ganz so jubelnd gewesen wäre, dann hätte ich den Weg trotzdem gesucht, das glaube ich wohl, weil mir das eben schon so, weil ich da für... Ich hatte da einfach Spaß dran. Und ich habe in meiner in der Zeitung, wo die Abiturienten sich vorstellten, war mein Berufswunsch auch Schauspielregisseur. Mhm. Und dann habe ich Germanistik und Theaterwissenschaft gewählt.
Ja.
In Hamburg und in Berlin. Und nach einigen Jahren hatte ich so den Eindruck, also wenn mal ein Prof, ein Dozent kluge Dinge, also zum Beispiel aus einem Gedicht oder sonst wie, gesagt hatte und es dann zum Schluss vortrug, dann waren einige seiner Bemerkungen für mich ein bisschen entwertet, weil ich dachte, ja so klingt das aber nicht gut. Das, und Geist und Kunst, ne? Ja, dann suchte ich den Weg im Theater, zum Theater, absolvierte eine Schauspielausbildung privat, machte meine Abschlussprüfung vor der Paritätischen Prüfungskommission, Bühnenverein, Bühnengewerkschaft und begann 1967 im schönen Maasbach in Unterfranken meine stürmische oder nicht ganz so stürmische Karriere. Mhm. Laufbahn, sagen wir mal lieber. Ne?
Ja, also Maasbach ist jetzt nicht die ganz große Bühne, von der man schon so viel gehört hat. Aber sagen. Sie haben, gibt's die noch? Oder?
Das weiß ich im Moment gar nicht so. Es ist schon so lange her. Es ist ja ein bisschen ein anderes Leben. Ne?
Ja.
Da war ein fahrendes Volk, also wirklich, also Landesbühne. Nicht?
Ja.
Ein schönes Schloss dort in Maasbach. Und in diesem Schloss war das ganze Ensemble untergebracht. Und da gibt's eine kleine, winzig kleine Bühne. Also mit den kleinen Bühnen habe ich ja die ganze Zeit in meinem Leben gehabt. Da wurden verschiedene, die Stücke, die Premieren fanden dort statt. Und dann ging's über Land.
Ja, also ähnlich wie man es hier von der Landesbühne aus Neuwied eben auch kennt. Das
genau, Landesbühne. Und das habe ich auch in Aachen, habe ich ja auch an der Landesbühne gespielt. Also Grenzlandtheater Aachen heißt es. Es ist auch ein Unternehmen, das eben herumfährt. Ja.
Und dieses sich aneignen, also du hast schon von gesprochen, also das ist ja nur auch ganz offensichtlich, die Stimme war dir ja gegeben. Du hast darüber gesprochen, dass du auch noch dran gearbeitet hast, aber so viel arbeiten, also wo keine Basis ist, da nützt die Arbeit dann auch nichts mehr. Es gibt auch da dann Möglichkeiten für gewisse Rollen, da kann es ja durchaus passen. Aber so eine wohlklingende Stimme, die hilft dann natürlich sicherlich auch dieser Bühnenkarriere.
Und ja, also nehme das jetzt mal einfach so entgegen. Vielen Dank. Also das habe ich vielleicht schon ab und zu mal gehört und das höre ich immer wieder gern. Aber das hilft natürlich, also am Mikrofon hilft es gewiss. Aber ansonsten, was soll ich sagen? Bisweilen gibt es natürlich auch, die Menschen sind ja nicht frei von Schwächen und man musste sich da manchmal anhören, dass die das Öl ablassen. Also ja. Was soll ich sagen? Bei der Werbung wurde es besonders geschätzt. Ne? Bleiben Sie dran und so ein Zeug. Ja. RTL, da habe ich ja viel mein Unwesen getrieben über einige Jahre. Und dort für den Schornstein war das gut. Ja. Und für mein Selbstwertgefühl. Also daran hing ich nicht so. Es gab manchmal in den Hochzeiten, wo ich dann jeden Tag auf RTL war, beim Trailer sprechen und so weiter und so weiter, Werbung, dann gab es manchmal Leute im Restaurant in Berlin, sitze ich da bei einer Bekannten und tafeln und plauschen und jemand dreht sich um und sagt, na? Also ohne diesen Tonfall. Heute, das ist jetzt meine Interpretation. Heute wieder RTL-Trailer. Ich sage, Sie erkennen? Ja, natürlich. Sag ich, ja, dann, ja, heute nicht, aber gelegentlich, ja, bleiben Sie dran. Ne?
Wie ist das entstanden? Also auch das ist ja jetzt keine Selbstverständlichkeit. Also man ist dann auf der Bühne, man ist bei der Landesbühne. Das muss ja zunächst mal jemandem auffallen, dass da mit der Stimme was los ist. Und derjenige muss sich ja dann an einen wenden. Oder bist du da selbst proaktiv in die Richtung vorgegangen? Nein. Oder wie kam es dazu, dass der Stein ins Rollen kam und dann ja auch wirklich ordentlich gerollt ist?
Naja, was soll man sagen? Dass ich die Stimme habe, die ich habe, das fiel hier und da Menschen auf. Mhm. Auch manchmal ein paar Damen, klar. Das hat auch war auch nicht falsch. hat manchmal geholfen. Aber ich erinnere mich, als ich in Berlin anfing zu studieren, also das war das dritte Semester jetzt, glaube ich, ne? Germanistik, Theaterwissenschaft. Und da war ein Kurs auch angeboten, Sprecherziehung, Stimmbildung. Und wiewohl ich ja wohl schon ein bisschen Stimmchen hatte, nahm ich den wahr und dann wurde die Dame aufmerksam, sagte, ach, sagen Sie, ja, Stimme, melden Sie sich doch mal beim Sender Freies Berlin. Mhm. Ich sag, ja, schwupp, war ich Nachrichtensprecher beim SFB. Also freiberuflich, ne?
Ja.
Hier und da. Und das ist zum Beispiel so ein Steinchen, das die da angestoßen hat. Dann, wovon ich gerade sprach, wie ich dazu kam, bei 30 Jahre später, meinen etwas melancholischen Betrachtungen, da war ich Anfang 50, tja, was hast du denn jetzt eigentlich geschafft bisher im Leben? Stand vorm Spiegel, war etwas in Moll gestimmt, guckte und sagte, naja, schlank geblieben bist du. Aber schlank geblieben ist ja auch nicht abendfüllend, nicht? So in der Art. Ja, das kann ich nur sagen. Es war eben, das Mikrofon blieb mir treu durch alle Aufstiege oder auch Abbrüche, die es bisweilen gab und negative Kritiken habe ich, also der Stimme wegen eigentlich, kann mich nicht erinnern, nie bekommen. Ne?
Jetzt ist der Weg vom nach, vom Sprechen von Nachrichten zur Werbung. Die Aufgabenstellung ist ja eine unterschiedliche.
Also ja,
die Stimme muss gut klingen, aber in dem einen Fall soll sie ja möglichst neutral klingen und im anderen Fall soll sie ja ganz begeistert sein. Und ja. zum einen hat man, war es leicht, dort auch ausgewählt zu werden? Also ist auch das wieder so entstanden, dass eher jemand auf dich zugekommen ist? Oder hast du das schon proaktiv befeuert? Und dann, wie hat es sich angefühlt, Werbung zu machen?
Ja, also ich war ja schon ein bisschen im Geschäft, nicht? Ich war ja schon auch ein paar Tage auf der Welt. Und ein paar Leute in der Branche, also ein paar, hatten Stabenhagen die Stimme auf dem Schirm.
Ja.
Ne? Natürlich habe ich im Leben bisweilen Akquise gemacht. Natürlich habe ich auch machen müssen, mich gesorgt. Natürlich habe ich mich auch manchmal gesorgt im Leben. Oh Gott, wo kommt denn die nächste oder die übernächste Miete her? Das habe ich durchaus auch erlebt. Mhm. Weil in den Zeiten, in den Hochzeiten der Werbung waren diese Sorgen eher klein. Ne? Also sehr klein.
Ja.
Und da war ich drin und da wurde ich genommen. Und was fragst du, wie ich mich da gefühlt habe?
Na, die erste Frage, du könntest jetzt gar nicht so richtig beschreiben, wie du reingekommen bist. Also es hat sich das eine aus dem anderen ergeben. Du hattest einen gewissen Bekanntheitsgrad.
Ja.
Irgendwo kam jemand auf dich zu und sagte, würdest du auch mal zu uns ins Studio kommen?
Ja. Und manchmal, wie soll ich sagen, ich war ja auch in den vorhergehenden Zeiten, also in den 80er, 70er, 80er Jahren, viel bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also in Köln lebte ich damals ja auch, wohnte ich. Und da war ich beim Deutschlandfunk, bei der Deutschen Welle und beim WDR natürlich und habe dort allerlei Aufgaben erledigen dürfen, wurden mir gegeben im künstlerischen Bereich, auch im spielerischen. Natürlich das, was man so Durchbruch nennt, ne? Erwartete oder erhoffte ich immer. Ich wurde eingesetzt für dies und für das und für jenes und war als freier Mitarbeiter, weißt du, das ist ja so, dass man da auch bürokratische Geschichten hat. Entschuldige. Bürokratische Geschichten. Denn wenn du viel zu tun gehabt hast, heißt im Oktober auf einmal, nee, jetzt nicht mehr. Das nannte sich Prognose. Man darf nicht mehr verdienen, weil man dahinter fürchtet, der WDR, um Gottes Willen, der klagt sich rein.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, das sind so Sachen. Also, ich hatte schon zu tun, aber im Schulfunk auch viel, damals gab es ja auch also noch Spielszenen und Rollen, aber so schöne große Rollen oder Hörspiele, so am besten Hauptrollen, das war etwas weniger. Das war jedenfalls nicht so viel, wie ich das erhofft hatte. Und dann kamen die Privaten. Die fingen dann ja an. Ne?
Ja, so
RTL in Köln.
Ende 80er, frühe 90er.
Ja, so da. Naja, und dann kamen die auf mich zu. Kamen die auf mich zu, dann ging ich auch zu denen. Also ich weiß nicht mehr genau. In der Werbung war ich auch tätig. Also meine Stimme war ja dann in Köln nicht so ganz unbekannt.
Ja.
Und dann ging das eben da los.
Dann hat eins das andere ergeben.
Ja.
Und klar, die Menschen, die da beteiligt sind, das ist ja doch auch ein Business, das sehr menschelt und wo vielleicht auch es eine Rolle spielt. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn es ganz groß werden soll, dann hilft es je nachdem auch wieder, wenn jemand kompliziert ist, weil es dann auch wieder als Qualität wahrgenommen wird zum Teil.
Ja, also das habe ich nicht so oft festgestellt. Ich kann nur sagen, beim WDR jedenfalls waren dann, irgendwann sagte ich mal, ja, fürs Zeitzeichen allein, ich gebe dich mal ein bisschen was mehr, sagst, naja, Stabenhagen, aber ich meine, wenn Sie das nicht mehr sprechen wollen, dann weiß ich nicht, wie Ihre Beschäftigung. Ich sage, nein, ich habe ja nicht gesagt, dass ich es nicht sprechen will. Es ist ja sehr schön, aber herausforderndere Aufgaben würden mich herausfordern.
Dann kam die Werbung und die Gagen waren sehr erfreulich und ein Star war ich nicht, aber jedenfalls auf RTL war ich schon sehr häufig zu hören.
Ja.
Bleiben Sie dran und der große TV-Roman bei RTL immer schön unten, nicht? Und Schrecken der Tiefe. Na, also was. Und das Zeug, ne? Und ich weiß noch, beim WDR kam ich dann auch mal wieder dran und da sagte sie, Herr Staffenhagen, Sie sprechen ja auch Werbung.
Ja.
Und da war ich ziemlich wütend. Also ich habe mich, glaube ich, zurückgehalten. Aber ich dachte, du blöde Kuh, du hast dein 13. Monatsgehalt. Und mir sagst du, ach, Werbung.
Also ja. Was Profanes.
Ja.
Hört sich ja gar nicht.
Ja, profan oder gar so Sakrileg. Ne? Ja. Wer beim WDR das Zeitzeichen sprechen darf, der soll dich doch mal zurückhalten. Und nicht bei RTL sprechen. So in der Art. Also das hat mich, dass diese Haltung...
Es war dann aber nicht so, dass du gesagt hast, naja, dann zahlt doch einfach so wie die. Und
ja, ganz so frech war ich damals noch nicht. Ich war frech genug und habe bisweilen durchaus auch nicht karrierefördernd Antworten gegeben. Das ist schon klar.
Das ist ja tatsächlich auch so eine Sache, die bei der Betrachtung aus der Distanz in vielen Bereichen den Leuten schwer fällt, also man, wie kann der denn das machen oder wie kann die denn so, dass aber eben jeder auch einen Schornstein hat, der zum Rauchen gebracht werden muss, ja. Und das, also ob das der Fußballprofi ist, der halt nicht mehr in dem Verein spielen möchte, dessen Fan man selbst ist, und so ist es ja in ganz, ganz vielen Bereichen so. Man macht eben einen Job und natürlich macht man den, weil man ihn gut kann und weil er einem Freude bereitet. Aber ja, wenn man da dann nur in dem Bereich aktiv ist, der vielleicht viel Ehre bringt, aber sonst nicht viel, ja, dann wird es auch irgendwann finster und dann muss man vielleicht gucken, womit man sonst noch den Schornstein zum Rauchen
bringt. Naja, und erwachsene Menschen wissen ja, was 1 Euro und 2 Euro sind und ja. Ob man mit 500 Euro im Monat Miete, fröhlich sein, Essen trinken und die Kinderlein, das ist ja nicht ganz unbekannt, das muss man ja wissen. Und ja. Solche Fragen sind dann, finde ich, also schon sehr arrogant und von... Ja, das mehr ist dazu ja nicht zu sagen.
Ja. Vielleicht dieser ganze Bereich Werbung, du hast schon drüber gesprochen, der zeichnete sich ja damals, auch heute haben sich da die Zeiten etwas gewendet, nicht zuletzt dadurch aus, dass die Honorare sehr ordentlich waren. Mhm. Man könnte beinahe passend hier sagen, dass sie fürstlich waren, streckenweise.
Ja, doch, durchaus. Ja.
Aber andererseits, das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, so eine gewisse Arroganz demgegenüber oder Überheblichkeit.
Naja,
wie hast du das selbst empfunden? Also wann hast du dafür für dich selbst auch eine Abwägung gemacht und hast gesagt, naja, also das Wertvollere sind möglicherweise schon andere Dinge oder war das für dich ganz offen? War das eine wie das andere? Es ist einfach ein Job und den mache ich und den nehme ich ernst.
Naja, also wenn ich ihn mache, dann mache ich ihn so gut ich kann, das ist klar. Ja. Ne? Dann setze ich mich ein. Ich meine, nicht gerade für Faschisten Werbung gemacht oder sicher nicht, aber bisweilen für Dinge, an die ich nicht glaube, nicht? Das ist ja klar, selbstverständlich. Ja, wenn ich nur für das Werbung machen dürfte, was ich glaube, dann bin ich viel rumgekommen.
Ich habe diesbezüglich mal eine sehr schöne Aussage von einem der Fantastischen Vier gehört, der sagt, ja, selbstverständlich machen wir Werbung und wir sind dabei aber auch sehr, sehr, wir schauen uns das ganz genau an und wir machen die Werbung also ausschließlich für die, die am meisten bezahlen.
Das ist ein Argument, ja, das ist eine Haltung. Also das ist mir nicht ganz so. Ich meine, früher war ich vielleicht ein bisschen mehr auf dem Ufer, aber heute weniger und weniger und weniger. Ich meine, wenn ich jetzt mal springen darf und in heute, es gibt ja immer noch Leute, die mir eine kleine Werbung anbieten im Lokalradio. Mhm. Da gibt's auch Menschen, die sehr, sehr, sehr treu sind gewesen. Seit 20 Jahren, schon durch mehrere Umzüge und mehrere Mikrofone habe ich schon in, den Namen müssen wir jetzt nicht nennen, wo ich mich freue und dann darüber natürlich und dann auch mit kleinen Gagen und mit ganz kleinen Gagen zufrieden bin. Wenn ich die im Schlafanzug, wenn ich da im Morgenrock sitzen kann, eine Tasse Kaffee in der Hand und dann einen kleinen Lokalspot spreche und da nicht länger als 15 Minuten beschäftigt bin, ja, über mein Mikrofon und dann die Session Link, also durchs, ja, Telefon, ne, Internet, dann bin ich da auch bescheidener, sag ich, naja Gott, na und, ist ja auch Geld. Hm. Also ich meine überhaupt, mein Eindruck war, wenn du da, nicht sag, was für 50 Euro, nein, doch nicht mit mir, sowas, das war mir fremd, das ist mir immer fremd gewesen. Sondern ich glaube so, kosmisch gesehen, wenn man sich mit dem Kleinen da auch mal zufrieden gibt, dann kommt auch mal wieder ein bisschen was Größeres. Hm. Naja, und seitdem ich nun im heiligen Stand der Rentner bin, und da mal nicht alles falsch gemacht habe, sondern mit zwei verschiedenen Renten vom Theater und vom Radio dann also gut über die Runden komme, da fällt es mir natürlich noch leichter. Aber das habe ich auch schon früher nicht gemacht, dass ich sage, mit kleinen Sachen da, damit können Sie bitte nicht mit Stamm haken. Das nicht. Aber entschuldige, deine Frage habe ich noch nicht ganz beantwortet, weil, wie ich mich gefühlt habe, ja sicher. Ich meine, das war schön, wenn man da angerufen wird, wenn das Telefon klingelt. Nicht? Wenn es mal eine ganze Woche nicht klingelt, dann denkt man, ist es kaputt, oh Gott, oh Gott. Das war aber nicht kaputt. Ne? Aber das tief drunten, eigentlich hattest du doch was anderes vor.
Ja.
Schiller, Shakespeare, Goethe, oder Literaturlesungen, wenn ich dann bisweilen Menschen, Kolleginnen oder Kollegen, da hörte, dachte ich, ja, also, wieso denn nicht ich? Wieso denn nicht auch ich? Mhm. Das gab es schon, dass der Gedanke dann lag nicht so weit. Dieses Gefühl, Mensch, eigentlich, wie ich sagte, ich stand vorm Spiegel und sagte, was hast du geschafft? Anfang 50, das waren ja schon 30 Jahre, wo ich auf den Durchbruch wartete. Mhm. Und auf den, das, was man so Durchbruch nennt. Und schlank bist du geblieben, aber sonst nichts. Und dann kam der Hinweis von einem befreundeten Studiochef. Und dann begann ich diese Sache mit der deutschen Lyrik, die jetzt mit der Krönung, mit dem Preis da ausgezeichnet worden ist.
Ehe wir da hinkommen,
ja, gut.
Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was, denke ich, darf man fast nicht außen vor lassen,
ja.
Denn eine gewisse zusätzliche Bekanntheit kam ja dann noch aus dem Hörspielbereich. Da gibt's ja dann doch noch was eigentlich, wo den Namen zumindest fast jeder kennt.
Sagst du so fröhlich? Also das ist mir jetzt eigentlich so wie fast jeder kennt meinen Namen als Hörspielsprecher?
Nein, den bekannten Ritter.
Ach so, ja, Hörspiel. Ja. Das ist ein Highlight meines Lebens. Das ist wahr. Neben der Lyrik, das fing ja früher an. Also der Ritter fing früher an.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr erfreuliche und durchgängige, gehört auch zu den Ergebnissen meines Lebens, wo die Treue war. Man hat sich nicht zerstritten, es gab keinen Abbruch. Das war Jahr für Jahr. Das fing in 94 an. Und mittlerweile jetzt der 23. Ritter ist mit mir als Erzähler herausgekommen. Das war schön. Das war auch eine Sache, an der ich natürlich auch künstlerisch Freude gehabt habe. Das ist das Duo Felix Janosa und Jörg Hilbig, also Text und Musik. Der eine macht den Text und die Illustrationen, dann Doppelbegabung, und der andere, der Felix, die Musik. Und der Text ist ja auch herausfordernd. Und da ist es richtet sich an die Kleine, an die Kleinen, von zwischen 5 und 10 so ungefähr.
Aber ein spruchvolles Publikum.
Aber ja, aber auch die Eltern haben was davon, weil es ein bisschen mit Augenzwinkern. Das ist eine schöne Sache, an der ich große Freude gehabt habe, und die gehört zu den Highlights meiner Laufbahn. Ja, insofern, da jetzt weiß ich, was du meinst. Da kennen mich in der Tat erfreulicherweise eine Menge. Das ist wahr. Das ist wahr.
Und ich habe das vorhin vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt, aber ich glaube, da ist schon was dran. Nicht zuletzt, Erwachsene sind ja, was Medienkonsum anbelangt, einfach schon erfahren, die haben ja da schon vieles gelernt, wie gewisse Dinge gehen. Das ist bei Kindern halt noch nicht der Fall. Mhm. Und wenn da irgendetwas nicht stimmt, also gerade für Fehler sind die enorm sensibel und haben eben auch ein gutes Gespür. Also passt diese Stimme jetzt, passt das, was da ausgesagt wird? Und das glaube ich tatsächlich, dass das etwas ist, wo man ja beinahe noch ein Stück besser und vor allen Dingen authentischer sein muss, damit dann dieser Erfolg, und da kann man ja durchaus von einem Erfolg sprechen. Also
das Das ist ja nun nicht mein eigener, ich bin ja nicht der Einzige dieses Projekts. Da ist ja nun, wie gesagt, der Text, die Illustration, die Musik, die CD liegt mit drin. Mhm. Also nur der Erzähler hat für die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich eine gewisse Stellung, ein bisschen herausgehobene Stellung, weil er sie ja anspricht.
Ja.
Diese wunderbare Musik, die Songs, die Sänger und Sängerinnen und Sänger, das ist natürlich alles ganz wunderbar, auch teilweise. Auch verschiedene Arten Musikstile, die der Felix da, eine ganze CD ist im Stil von Beatles. Also das ist natürlich für die, das wissen die Kinder noch nicht. Ja. Aber die Erwachsenen, wenn man alt genug ist, dann, die erinnern sich, der Sound, das klingt doch so, ja. Das klingt nach Beatles, ist ja entzückend. Ja, und ich habe diesen Texten das gegeben, was ich kann und habe und bin. Und dann auch teilweise das mit dem Augenzwinkern. Das, nun ja, auch das Leben, was man selbst führt und was einem auferlegt, was man genossen und was man teilweise erlitten hat, das kommt ja alles hinein in die Stimme. Auch in kleineren Passagen, in denen es nicht um Leben und Sterben geht, sondern um Dinge wie Verlust oder Scheitern oder der Ritter ist ja der aufgesetzte Narzisst, also ein Angeber. Das gefällt den Kindern natürlich auch, und das gefiel mir auch ganz besonders. Das habe ich mit großer Freude gesprochen. Ja, das, du hörst es ja, das ist etwas, was ich einen Pluspunkt in meiner Laufbahn abbuche.
Ja. Bevor wir dann jetzt tatsächlich nochmal intensiv auch auf das Thema Lyrik eingehen, wir haben ja jetzt schon über einige Ortschaften gesprochen, über das Fränkische, über Hamburg, über Berlin, über Köln. Wie kam es denn dann, dass du irgendwann gesagt hast, Neuwied, das ist der Ort, an dem ich jetzt bleiben möchte, weil naheliegend ist es ja nun nicht unbedingt.
Nein.
Und vielleicht kannst du das mal kurz schildern, wie es denn dazu gekommen ist.
Ja, ganz einfach. Also es gab natürlich einige Menschen, es wurden ja mehr und mehr, die auf meine Seite kamen. Erst waren es 50, dann waren es 500, jetzt sind es 5000 am Tag, die kommen und zuhören. Und da gab es dann manchmal auch auf Facebook habe ich da eine Dependance, Deutsche Lyrik, da wo dann also Kommentare und ein bisschen Austausch, ein Kanal, wo man sich auch einbringen kann. Naja, und da gab es dann bisweilen auch sehr schöne Kommentare und dann bisweilen auch von Damen. Ja, und ich hatte meine Mutter gerade zu Grabe getragen, also die Urne in der Ostsee versenkt, im Flüsschen, das in die Ostsee fließt, wo ihre Kindheit stattgefunden hat, und war am Ende meiner Reise, und dann hatte Austausch dann auch über Handy, und die Deutsche Lyrik war da ja schon 10 Jahre alt, die Seite deutschelyrik.de,
Und da war dann eben auch jemand, der sich meldete und, naja, was heißt melden, also kommentierte und was schön fand, was sie da hört. Und ich nahm das dankend entgegen und man tauschte sich ein bisschen aus. Ich wartete gerade aufs Mittagessen da. Es war kurz bevor der Abfahrt, bevor ich zurückfuhr über die Ostsee nach Hause, nach Lübeck, nach Deutschland, nach Hause, in die Heimat. Und dann nahm ich da zur Kenntnis, die wohnte in Neuwied. Ja, Neuwied ist um die Ecke.
Also also Köln war damals Lebensmittelpunkt.
Nein, oder? Damals wohnte ich schon in Sinzig.
Ach so, ja,
in
das war
Bad Bodendorf. Mhm. Also eine dreiviertel Stunde, 40 Minuten von hier. Ja, ne? Ja, und dann kam er so ins Gespräch, Austausch, also erstmal Austausch. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Und dann habe ich gedacht, ja, du, guck dir die doch mal an.
Tja.
Ja, habe ich gemacht. Und habe ich sie angeguckt und
für gut befunden.
Ich weiß noch, wie es, ich lernte sie kennen hier in Neuwieda in der
Brustolon.
Ja. Brustolon, da hatten wir uns verabredet. Und vielmehr, ich ging zu ihr ins Büro, wo sie war, sie ist ja in der Neuwied, in der Stadtverwaltung. Mhm. Und dann war das interessanterweise, war sie gerade an dem Tag, das war der letzte Tag, dann fuhr sie in Urlaub. Und dann hatten wir aber schon uns wohl angefreundet, schon so sehr positiv berochen, wenn ich mal so sagen darf. Und wir führten dann ausführliche Telefonate in ihrem Urlaub, also täglich, und sie waren auch ziemlich ausführlich und länger. Und so einen schönen Satz von ihr, der mich sehr beeindruckt hat, der war, wir sprachen über Gott und die Welt und gesellschaftliche Dinge und Weltanschauliches. Und irgendwann war mal so eine Geschichte von, dass man dem Hass vielleicht möglichst abschwören oder absagen sollte. Und ich sage, ja sicher, das ist gut. Aber es gibt ja auch Leute, wo es sehr, sehr schwer fällt, nicht wahr? Ich meine, ich bin nicht Jesus. Daraufhin sagte sie mit einem kleinen Päuschen, ja, ja, klar. Aber doch ein schönes Vorbild, nicht? Den habe ich nicht vergessen, den Satz.
Ja.
Das hat mich beeindruckt. Ich meine, es war so Klatsch. Ne? Ich sage, ja, das kann man so sehen, ja.
Ja, aber faszinierend. Also für mich klingt da so ein bisschen durch. Also es wird ja mehrere Kontakte vergleichbarer Art gegeben haben. Also du sprachst davon, es war ein Forum, da waren einige Menschen dabei. Was man jetzt an dieser Stelle wahrnimmt, ist ja zunächst mal relativ überschaubar. Und wie ist aber dann doch, ist da irgendwelche Verbindungen noch gibt, aus denen man spürt, hier lohnt es sich, nochmal dran zu bleiben und vielleicht auch mal hinzufahren und tatsächlich in direkten Kontakt zu gehen.
Ja,
das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Also was für feine Sensibilitäten es da irgendwie in der menschlichen Kommunikation gibt, wo man merkt, hier könnte was gehen oder auch nicht.
Also man sagt ja, dass die Stimme ein Fenster der Seele sei. Nicht? Ja. Noch mehr als das Gesicht. Also man kann sich in schwierigen oder herausfordernden oder belastenden Situationen, was Pokerface angeht, viele Menschen haben da noch eher die Möglichkeit, sich zu sammeln, ihr Gesicht nicht zu entgleisen zu lassen. Bei der Stimme fällt das tendenziell schwerer.
Mhm.
Da auch Profis, also was Politiker und Leute, die da nun wirklich Übung haben, wenn es sehr schwierig wird, dann schwingt die Stimme schon ein bisschen eher.
Ja.
Also dann ist schon ein bisschen, wenn man nicht in Tränen ausbricht, also das ist etwas brüchig oder etwas schwingt. Ne?
Mhm.
Beim Gesicht kann man das noch eher zusammenhalten. Ja, also wir sagen, die Stimme gibt, ist ja auch eine Erkennungsmarke oder eine, ja, eine Visitenkarte ein bisschen.
Ja.
Das ist ja nun so. Das ist eben ganz klar. Und aber um zu sehen und zu spüren, ob es da vielleicht lohnt, dahin weiterzugehen, um etwas zu beginnen und in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht nur ein One-Night-Stand ist und vielleicht nicht nur eine Affäre, sondern so schön die auch waren im Leben bisweilen. Aber das wollen wir gar nicht bestreiten. Aber dann, auch wenn man in die Jahre kommt, dass man denkt, es wäre jetzt doch schon schön, wenn etwas Nachhaltigeres und Bleibenderes sich entwickeln würde. Und das kann man ja nicht herausfinden, indem man telefoniert. Das gibt einem Anlass, aber erst dann, das geht nur analog.
Ja.
Das geht nur analog. Ne?
Ja,
das ist klar.
Das war's dran.
Ja.
Na, ist jetzt zu persönlich dann auch, ein bisschen persönlich, also schön, dass du da auch so Einblicke gegeben hast.
Da habe ich keine Probleme.
Aber dann doch nochmal zu dem Kernprojekt, was jetzt auch dann dazu geführt hat, dass ich mich wieder erinnert habe, Mensch, da war da noch jemand, wo du unbedingt noch ein Gespräch führen wolltest. Du hast es vorhin schon mal angerissen, aber doch jetzt noch mal ein bisschen im Detail. Also wie ist das Lyrikprojekt, auch wann ist es angestoßen worden und wie waren die ersten Schritte und wie schnell hat es sich dann ausgeweitet und vergrößert?
Also lassen wir mal so zu Beginn sagen. In meinem Leben hat es oft sehr heftige Aufschwünge gegeben, die aber nicht sehr lange hielten und dann auch abbrachen in künstlerischem, auch im privaten. Also raketenhaft gestiegen und dann, war sie weg. Also das gab es paar Mal und das habe ich natürlich auch bedauert. Ja, also habe ich das erwähnt, dass ich ja nun Anfang 50, nach 30 Jahren Berufsleben, zwar immerhin noch im Beruf geblieben, sehr viele sind rausgeflogen und waren vielleicht auch keine schlechten Künstler, aber hat nicht geklappt, das Karma oder Kismet, also jedenfalls, das war mir geblieben, das war immer schön, da war ich schon damals dafür dankbar und freute mich darüber. Aber weitergehende, größere, auch künstlerische Aufgaben, an denen ich mich ausprobieren und vielleicht auch wachsen wollte, die waren dann etwas dünn gesät.
Mhm.
Also kurz und gut, ich bekam diesen Hinweis. Ja, mit deiner Stimme und so. Ich sag danke. Dann habe ich das also begonnen und gesucht, also technisch gesucht und einen Webmaster gesucht. Und dann habe ich an der Lyrik eigentlich gesucht dann und auch gefunden, sehr vieles, was mir sonst nicht zuteil geworden war, was ich vermisst hatte. Ich habe es schließlich auch als Schauspieler, sagen wir mal Balladen, wo wörtliche Rederin vorkommt, das ist sowieso klar, das ist wer reitet so spät durch Nacht und Wind, nicht mehr? Und dann spießt du den Vater und das kleine Kind und noch den Bösen, der das Kind verführen will und zum Schluss tot. Aber auch bei anderen Gedichten, da alles sehr viele verschiedene Dinge, die ich im Herzen trug, vielleicht auch, sage ich mal, und ein Gestaltungswillen, den ich besaß und der besitze vielleicht immer noch und den ich nicht so hab ausleben können, wie ich wollte. Und das war dann ein Projekt und eine Kombination, eine Position, in der ich das alles konnte. Und ich war mein eigener Chef.
Ja.
Ich war mein eigener Regisseur. Es gab keinen Direktor und irgendwelchen Schauspieldirektor. Ich machte es allein. Und was ich sprach, das habe ich alles allein entschieden.
Ja.
Und das ist natürlich eine Position, die ich vorher nicht im Traum gehabt habe.
Ja.
Und das war mir natürlich von Anfang an ein Hochgenuss und ein Privileg. Das genieße ich bis zum letzten Tag. Das ist wunderbar.
Natürlich.
Ja, so. Ich meine, im kreativen Bereich kann der Austausch ja durchaus auch positiv sein. Also wenn ich in meinem journalistischen Arbeiten, natürlich freut man sich, wenn Texte gleich abgenommen werden. Aber es gibt auch Situationen, wo eine Rückmeldung kommt und man sagt, Mensch, lies es doch mal vernünftig durch. So. Ja. Aber es gibt auch die, wo man sagt, oh, da hat jemand ja tatsächlich den Fehler gefunden und das, was dann hinterher rauskommt, ist besser als vorher. Aber das weiß man ja nie und ich glaube tatsächlich, die Erfahrung hilft dann auch dabei, irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo man sagt so, gewisse Dinge kann ich und die mache ich gut und dann mache ich sie auch gerne und dann mache ich sie auch gerne so, dass mir keiner mehr reinredet.
Jetzt mache ich mein Ding, ja. Und weißt du, das ist, was du da sagst, ist völlig richtig. Also hochmütig, arrogant, überheblich bin ich nicht, dass ich nicht mir vorstellen kann und dass ich sie nicht bisweilen auch erlebt habe, aber recht selten, dass ich mit den Menschen zusammenkam, die Menschen gesucht habe und dann teilweise eigentlich wenig gefunden, mit denen mich eine wirkliche künstlerische, menschliche, geistige Gemeinsamkeit verbindet. Ja. Das habe ich gesucht, mein Lebtag. Und nur sehr bedingt, nur teilweise, partiell nur gefunden. Das, aber die gibt's.
Ja.
Die gibt's, das weiß ich. Und ich meine, ich kenne ja ein paar, müssen jetzt nicht die Namen nennen und wahrscheinlich fällt er mir wahrscheinlich gleich wieder nicht ein, aber da gibt es nicht so viele, aber ein paar, die ich bewundere, mit denen zusammen auf der Bühne zu stehen, ich sehr gewünscht hätte oder mir toll vorstelle, weil das dann ein gemeinsames Geben und Nehmen ist. Ja. Das war eben seltener. Und das habe ich auch vermisst.
Und aber jetzt hast du eben das Projekt und das Projekt, seit wie vielen Jahren gibt's das jetzt dann schon?
2001 habe ich angefangen. Nächstes Jahr ist 25-jähriges Jubiläum.
Ja. Und vielleicht schilderst du mal, also wir haben jetzt schon mehrfach so grob drüber gesprochen. Ja. Wie ist denn da deine oder schilder es vielleicht tatsächlich nicht, jeder kennt es ja, so grundsätzlich, was es ausmacht und dann, wie arbeitest du daran?
Naja, also Lyrik lebt natürlich auch vom Sprechen. Wie Musik noch mehr. Also wer Musik, ein Musiker oder Musikologe, der sich eine Partitur ansieht und die Musik hört, das gibt's wahrscheinlich bei Leuten, die auch Musik lieben und viele und wahrscheinlich seltener.
Ja.
Beim Gedicht Stilllesen gibt es wohl viele Menschen, die das auch schon dann genießen und sich das genießen und davon profitieren. Aber wenn man ein Gedicht eben näher kommt und ich versuche das und das denke, das gelingt mir auch immer wieder und es dann sprachlich als Laut eben, als Ton realisiert, dann, das ist meine Absicht, so habe ich es auch formuliert, Brücken bauen, Verständnisbrücken bauen, näher bringen, dann gelingt es Menschen, die es beim Lesen vielleicht auch ganz toll finden. Mhm. Aber dann gelingt es manchmal auch Menschen, dort sehr viel näher zu kommen und das Gedicht ihnen deutlicher bewusst zu machen. Mit Kopf und Herz vor allen Dingen. Das ist eine schöne Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte. Und da habe ich ja viele Rückmeldungen. Viele schöne Rückmeldungen. Das darf ich sagen. Die mir da versichern, dass mir das auch oft gelingt und das ist toll. Das ist das, was ich von Anfang an als Kind, auch wenn ich etwas darstelle oder wenn ich etwas spreche, etwas vortrage, dann will ich ja die Menschen auch erreichen damit. Mhm. Sei es meine eigenen Worte, also eigene Gedichte, die ich geschrieben habe, oder eine Rede, die ich halte, dann will ich mit ihnen ja einen Kontakt aufnehmen, eine Kommunikation herstellen, das ist ja klar. Und das ist mir jetzt da, also nun die Karriere, der Durchbruch, den ich ersehnte, so nicht eintrat, ist mir das dann jetzt hierbei gelungen. ich bekomme ja auch Rückmeldungen. Also nicht nur als Schauspieler auf der Bühne, hinterher applaudieren sie, das ist schön, aber das würden sie ja sowieso tun. Also man, wenn sie nicht gefällt, dann machen sie vielleicht so. Und wenn sie ihnen gefällt, dann jubeln sie ein bisschen mehr. Das ist ja klar. Aber ich krieg's ja sogar, dass sie sich hinsetzen und mal eben was schreiben. Und dazu was von sich geben und kommentieren. Das ist, das ist das Schönste. Ich meine, Kommunikation, ich bin darstellender Künstler. Aber Kommunikation ist ja sowieso das A und O zwischen den Menschen.
Ja.
Was sonst?
Ist eigentlich alles.
Ja.
Ein bisschen alltagspraktischer. Wie gehst du vor? Also du hast dein Heimstudio schon seit langer Zeit.
Ja.
Wie das alles funktioniert, hast du dann dich damals ein bisschen halt
Stück für Stück eingearbeitet.
Eingearbeitet, ja. Mit Unterstützung.
Zuerst wusste ich nur, wo der Knopf zum Ein- und Ausschalten ist.
Dann die zusätzliche Unterstützung, wie das Ganze auch publiziert wird. Also es gibt eben die Webseite. Wie lautet die genaue Adresse?
Deutsche Lyrik, ein Wort. www.deutschelyrik.de.
Ja.
Deutsche Lyrik, ein Wort.
Da landet das dann alles, aber bis es dort landet, es muss ja auch zunächst mal eine Auswahl stattfinden.
Ja, ja.
Eine Auseinandersetzung mit der Auswahl, eine Aufnahme. Wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen?
Tja, also ich meine, angefangen vor 20 Jahren habe ich bei den Sachen, wo ich zu Hause war. Ich bin nicht Literaturwissenschaftler geworden, aber ich habe natürlich ein bisschen Ahnung von Literatur, also durch meinen Beruf von vorher, nicht? Und die deutschen Klassiker, ne?
Mhm.
Auch man sich aufs Deutsche kommt. Nun bin ich Deutscher und meine Muttersprache ist Deutsch. Ist klar, dass dann Deutsch relativ naheliegend ist.
Ja.
Obwohl es gab viele Leute oder einige Leute haben gesagt, ja, das Gedicht oder das Gedicht, das noch dafür zu sprechen, habe ich gemacht. Und dann wurden das eine ganze Menge, die nicht deutsch waren oder nur in deutscher Übersetzung. Die habe ich dann in späteren Jahren, ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, hinzugefügt und dann unter der Rubrik Wimmelkiste, beziehungsweise heute habe ich mir frech erlaubt zu sagen, Schatzkästchen. Da sind also Ausländische, die ich auch gut finde. Ich spreche sowieso nur das, was ich wirklich gut finde. Weil das andere hat ja auch gar keinen Sinn. Wenn ich es nicht gut finde, dann kann ich auch nicht gut sprechen. Andere vielleicht. Aber also zurück zur Praxis. Ich begann mit der deutschen Klassik. Und dann erstmal Goethe, Schiller, Hölderlin. Und dann die Romantik, also dann chronologisch voran. Ne? Da, wo ich mal mich zu Hause fühle, wo sehr viele Menschen, wenn ich mal mit alten Menschen was vortrage und sage, schläft ein Lied in alten Dingen, dann können sie es mitsprechen. Die Älteren können es ja noch. Ja. Die haben es ja gelernt. Ne? Das ist auch sehr bewegend, auch mit meiner Mutter, als sie alt wurde. Und auch mir die Lichter verglommen, wenn ich ihr das vortrug, dann huschte ein Lächeln über ihre Züge und sie sprach es mit. Das waren schöne Zeiten. Ja, also so gehe ich also jetzt vor. Ich darf mal vorweg sagen, ein Gedicht, bis es da im Netz steht, auf meiner Seite, das Sprechen, das reine Sprechen auf meinem Stuhl vor Mikrofon, das ist 20% der Arbeit, 25, mehr nicht.
Ja.
Denn vorweg kam mir natürlich die Auswahl, aber das hat auch nicht so lange, es fällt mir ein. Oder es gibt ja auch Menschen, die mich bitten und mir was vorschlagen.
Mhm.
Und wenn ich das Gedicht also dann auch gut finde, dann spreche ich es. Ne? Also ansonsten mit solchen Vorschlägen und Inspirationen ausgerüstet, gehe ich dann ran und spreche das. Dann spreche ich es vielleicht einmal, zweimal, dreimal. Weil ich denke, dann, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, dann hole ich den Chip raus und tue ihn in den PC. Und dann habe ich da mir vor Jahren und Jahren auch ein DAW, Digital Audio Workspace, also eine anständige und auch schon ein bisschen teure Software, Bedienungssoftware, nicht, wo so Streifen sind, die verschiedenen Pisten, nicht wahr, die Tracks. Und dann höre ich mir das an. Dann habe ich vor Jahren auch eben richtig anständige Monitore gekauft, also wirklich anständige, nicht? Die zwar klein, fein, aber rechts und links, also auf dem Schreibtisch stehen. Dann wird daran gearbeitet. Dann wird also, so wie ich jetzt gerade, das kommt natürlich raus, ne?
Ja.
Schnapp, das habe ich alles gelernt, ne?
Ja, und dann vergleiche ich und dann höre ich zu und spitze die Ohren und denke, ja, da, wie hast du es ja beim zweiten Mal gemacht? Das war eigentlich besser. Dann mache ich ein bisschen Audioshop. Ja. Dann wird die Strophe rausgeschnitten, dann kommt sie in die andere Version rein.
Ja. Ne?
Und so, dann weiß ich noch, Räusperer oder wenn ich kann jetzt ja sogar schon Winzigkeiten raus. Ich ziehe das auf und wenn da ein K mir nicht gefällt, weil es zu sehr knallt, dann kann ich das ein klein bisschen bearbeiten. Ja, und dann bin ich damit fertig. Dann wird es umgewandelt von WAV auf MP3 und dann tue ich es in meine ins Backend meiner Seite. Das waren Sachen, wo ich lange Zeit das gelernt habe. Nicht? Erst ja. Konnte ich nur Texte reintun. Und ja. Das ist natürlich nicht abendfüllend, wenn ich, also ich meine, das Sprechen der Gedichte ist ja das Zentrum dieser Seite. Na klar. Ja, und dann ist es da drin.
Okay, und dann kommt das Nächste.
Dann kommt das Nächste, ja. In früheren Zeiten war ich mit 150, 200 Gedichte im Jahr vielleicht. Das jetzt ist ein bisschen gemächlicher. Ja. Jetzt bin ich bei 1850 und wenn die Stimme hält und ich noch lange genug lebe und da bin ich zuversichtlich, dann wären es wahrscheinlich 2000. Also ja. Nicht, dass ich da jetzt so, es muss auf jeden Fall, das nicht. Ne? Aber sonst kommt ja eins zum anderen, kommt dieses, das kommt jenes und immer nur Gedichte, die ich liebe. Also sagen wir, Gedichte, die ich liebe, das sind natürlich die ersten, die sind sowieso da. Und dann gibt's ja Gedichte, die ich auch gut finde.
Ja.
Und jemand anders schlägt mir das vor und denkt ja, doch, da kannst du was draus machen. Und dann gibt's andere, auch von Leuten mit Namen. Auch große Leute haben nicht immer nur gute Gedichte geschrieben. Das irgendeines hat auch nicht ganz geklappt. Oh. Und dann denke ich, nee, es heißt zwar Brecht, aber das von ihm, nein, das, also nicht, also ich jedenfalls, ich sag nur, das finde ich nicht eins seiner besten.
Aber das ist ja dann wieder genau der Punkt, ja. über den wir vorhin schon gesprochen ja. hatten, du stehst halt unter keiner Notwendigkeit.
Ja.
Und das Ganze ist ja auch ein wirklich komplett ehrenamtliches Projekt, das
Jawohl.
Heißt, du hast auch diese ja. große Freiheit und
ja.
Das ist ja ein unfassbar hohes Gut, die Freiheit.
Weiß Gott.
Auch das kann man sich gar nicht genug vor Augen führen, wie unglücklich Unfreiheit letztlich auch macht. Also wenn ja. mir jemand sagt, was ich zu tun habe,
ja.
Wie schwierig das ist. Man kann sich daran gewöhnen, man kann die Zähne aufeinander beißen, man
ja.
kann auch Schmerzensgeld dafür akzeptieren. Das macht es etwas leichter.
Ja.
Aber es macht nicht glücklich. Und
nicht.
Glücklich macht macht das Handeln in Freiheit. Und
das ist ja nicht auf die Kunst beschränkt.
Ja.
Weiß Gott nicht.
Ja.
Weiß Gott nicht.
Also man, ich meine, das ich glaube, dass das kennen Handwerker,
ja,
wenn sie wissen, wie es gut wird,
ja,
und
ja.
wenn ihnen jemand sagt, nee, mach es aber anders,
so, ja, ja.
Das frisst an einem, das tut nicht gut.
Nein,
das
kann man krank werden.
Das hat Auswirkungen.
Natürlich. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Dass ich da das reinstelle. Und dann habe ich dann auch noch vor Jahren und Jahren mir von jemandem sagen lassen, beim Facebook muss ja eine Dependance. Ich dachte, was, Facebook sind doch eigentlich nur die jungen Leute. Nein. Also vor 20 Jahren.
Ja.
Das sind nicht nur junge Leute, das sind auch schon vernünftigere, schon etwas mittelältere sind auch da. Sag ich, ja, wenn du meinst. Und dann habe ich das so reingetan und das ging langsam, nicht? Bis dann irgendjemand bemerkt hat, das ist eine Seite, das ist Deutsche Lyrik, und die verweist dann sondern bei Facebook kann man sich auch so reinstellen mit Videokollagen, nicht?
Ja.
Dann kamen Leute, die mir das auch anboten und die mir da sehr viele meiner Gedichte auf der Seite haben Collagen von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe.
Ja.
Und letztens Das ist der letzte Clou. Vor Jahren, vor 5, 6, 7 Jahren fing ich an und fing mit Videoschnitt sogar an und habe eigene Collagen dann zusammengestellt. Ja. Also sind nur 20, 30 von den 1800.
Aber die sind auch alle auf der Webseite auch zu finden oder ausschließlich auf dem Facebook-Bereich?
Nein. Facebook ist nur sozusagen die Dépendance. Da wird darauf hingewiesen, da kommuniziere ich dann auch mit den Menschen, die sich darin interessieren, mit den Besucherinnen und Besuchern. Aber alles, was ich in Facebook rein tue, das ist zunächst die Stammseite. Das ist deutschelyrik.de.
Ja.
Das ist meine Stammseite, nicht? Da ist eben... Da ist alles verzeichnet und versammelt.
Und bevor wir das Gespräch dann gleich noch abrunden, nochmal ein kleiner Ausflug. Wir waren ja schon einmal beim Thema Neuwied und beim Neuwied-Podcast Jeder ein Verscht bekommt auch jeder eine Frage gestellt, nämlich die nach seinem persönlichen Lieblingsort hier in Neuwied. Und jetzt für jemanden, der ja schon einiges gesehen hat und erst hier gelandet ist, nachdem er schon vieles gesehen hatte, da hast du ja vielleicht auch einen ganz speziellen Blick. Gibt es da irgendeinen Ort, wo du sagst, da bin ich hier besonders gerne, das ist für mich besonders typisch oder einfach, da fühle ich mich wohl?
Also lass mal so sagen, ich, wie du gerade in deiner Einleitung des Satzes gesagt hast, ich habe schon allerlei gesehen im Leben, ich bin ja ein Neuwieder geworden, aber habe mittlerweile Wurzelchen geschlagen, das kann ich sagen. Nicht nur der Liebe wegen, obwohl das natürlich sehr hilft, sonst wäre ich gar nicht hier, das ist klar. Das ist klar. Aber ich gehöre nicht zu den Neuwied-Bashern sozusagen, die sagen, ach, Neuwied und Provinz und nee, dazu gehöre ich nicht. Also Menschen, die mir nicht behagen, die treffe ich überall auf der Welt. Die treffe ich überall auf der Welt. Ja. Auch auf der Fifth Avenue oder auch in Brooklyn, wo ich mal ein Vierteljahr gelebt habe oder sonst wo. Natürlich ist eine Million hat natürlich ein bisschen mehr Auswahl, nicht? Das ist klar. Aber jetzt davon abgesehen, ich finde das Städtchen oder Städtle, sage ich manchmal so, aber nicht herablassen, sondern hat Charme. Und ich fühle mich letzten Endes richtig wohl in der sogenannten Provinz. Denn Provinz ist nicht ein Ort, sondern ein geistiger Zustand. Und das, wie ich gerade sagte, provinzielles Denken findet sich also wohl sicherlich hier und da oder auch nicht so selten, auch in Großstädten, gar keine Frage. Also gar keine Frage. Ja, und wo, in welchem Ort persönlich? Denke ich mal, erstmal zu Hause, weil ich ein wunderschönes Zuhause habe.
Ja.
Ich habe ein wunderschönes Zuhause, das, wenn das nicht zu hoch gegriffen ist, doch, darf man sagen, das liebe ich. Ich fühle mich hier wohl, ich wache hier gern auf. Und gehe auch gerne ins Bett. Und das kann ich auch nicht von allen Orten im Leben sagen, in denen mich das Leben teilweise auch verschlagen hat.
Ja.
Da gab's auch andere Orte, wo ich auch in verschiedenen schwierigen Lebenssituationen der Liebe wegen, da gab's auch Abstürze. Das ist, wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber
jedenfalls. Aber das können wir doch gerne so stehen lassen. Also und ich habe es ja eingehend. Ich werde es nicht noch präzisieren, nicht, dass dann die Fans hier vor der Tür Schlange stehen. Aber so grob kann man sich vorstellen. Und ich kann das jetzt durchaus von dem, was ich hier empfunden habe, sehr bestätigen. Das ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann. Und es ist es ist so ein klein bisschen Ortsrand, aber
ja, es ist nicht ganz Stadt, draußen. Es ist nur nicht das Dorf. Also im Dorf wäre es mir vielleicht ein bisschen zu klein. Ja. Dies ist hier ein Dorf, aber das Dorf, ein Deutschlandticket, schwupp, fahre ich rüber und bin im Städtle. Ja. Und das ist ein bisschen Stadt. Und das ist ja auch gut so. Ja. Da gibt es jetzt keine, ich finde das fürstliche Schloss ganz hübsch, den Ort da, den Park, ich gehe gern am Rhein spazieren. Jetzt haben sie ja sehr schön, in den letzten Jahren hat sich ja ein bisschen rausgeputzt.
Ja.
Nicht? Trotz der Finanzkrise und der klammen Kassen. Die Rheinpromenade, dass sie dort nicht gerade so protzig wie, ich weiß nicht wo, in Koblenz oder in Köln. Das natürlich würde ja auch nicht passen. Ja. Aber doch nettes, kleines, hübsche Promenade. Ich, das Herrnhuter Viertel sehe ich gern. Das gibt eine ganze Menge Ecken.
Es wird tatsächlich auch angenommen. Jetzt haben wir, also wir zeichnen hier Anfang März auf. Wir hatten jetzt ein paar wirklich vorfrühlingshafte Tage.
Ja,
und ich war gestern noch an dem gerade von dir angesprochenen Ort. Und da merkt man, da ist einfach auch richtig was los. Also das, ja, das wird angenommen.
Wird angenommen.
Und ja, das wertet auf.
Und die Verschönerung der Stadt, also Mittelstraße, ich habe das ja alles miterlebt. Also als ich noch in Sinzig wohnte, hatte ich in meinen Zeiten, als ich unbeweibt war, und dann fährt man mehr rum, so als,
ja,
junger. Also so jung war ich nicht mehr, also jedenfalls als Solist, als Single. Und da hatte ich Neuwied schon kennengelernt. Nicht so intensiv wie jetzt, aber da habe ich schon erlebt, wie dann die Mittelstraße allmählich verschönert wurde und die Bäume wurden gepflanzt und das.
Ja. Und jetzt wurdest du ja auch noch verschönert und dekoriert.
Ja, das war.
Weißt du, wie es dazu kam, oder überrascht einen das? Geht man eines Morgens zum Briefkasten und dann liegt da ein etwas feierlicherer Umschlag drin und dann heißt es so, jetzt kommen Sie mal hier zur Preisverleihung.
Also es gab während des Austauschs mit verschiedenen Menschen, die meine Arbeit schätzen, gab es ein, zweimal so, sie müssten eigentlich doch und sowas.
Ja.
Und jemand an, also hörte ich zwei, drei Mal und dann habe ich mich bedankt und gesagt, wissen Sie, ich selbst werde mich nicht vorschlagen. Hm. Und das hat aber dann jemand doch getan.
Irgendjemand.
Vor Jahren und Jahren. Ja, es wurde mir auch mitgeteilt in Weimar, nicht der Name, aber in Weimar war jemand und eine andere Dame, die es auch getan hat, die einem künstlerischen Verein davor steht, die hat das auch getan. Ich weiß nicht, ob das noch mehrere gewesen sind, wie dem auch sei. Jedenfalls, ein solcher Vorschlag ging dann ein und dann ging es so wie ein Brunnen, wo es von Becken zu Becken fließt, bis es zum Schluss ankommt. Also es war, man glaubt es kaum, der Referent, der mir die Mail schickte, Ende November letztes Jahr, und sagte, Sie sind ausgewählt. Als ich fragte, seit wann, sagt er, fragen Sie nicht, sag, wieso nicht? Ja, weil es schon so endlos dauert. 2019 bin ich vorgeschlagen worden und dann 2023 hat der hochverehrte Bundespräsident seine Unterschrift unter das Dokument da gesetzt. 23. Und 2000 und knappes Jahr, dreiviertel Jahr später hat dann noch die Malu Dreyer, da war sie, glaube ich, noch, noch bevor sie zurückgetreten war, auch noch unterschrieben. Wunderbar. Und dann im November 24 bekam ich die Mail vom Kultusministerium Rheinland-Pfalz aus Mainz. Und da dachte ich, das ist ein Fake. Man kriegt ja so viel Schrott und Quatsch. Das kann doch nicht sein. Und dann lese ich erstmal fehlerfreies Deutsch, das ist ja bei solchen Mails eher Mangelware.
Ja.
Und dann steht auch der Name, steht Telefon. Ich rufe da an. Entschuldigung, wo bin ich jetzt? Ja, hier im Ministerium in Mainz? Ach, also, ich habe nämlich jetzt eine Mail bekommen. Ja, die habe ich Ihnen geschickt, heute Morgen. Also, das ist also richtig. Und Da bin ich jetzt schon im Grenzbereich. Da bekam ich Finger zittern und Stimmen flattern. Ja. Ja, und dann wurden mir vorgeschlagen, die Termine, wo die Überreichung, also die Verleihung hat ja schon vorher stattgefunden, die Überreichung im Ministerium. Und dann habe ich mich Ende Januar dort, also mit meiner lieben Stefanie auch zusammen, dort aufgemacht. Naja, und dann kam auch der SWR kam und es gab Fernsehen und es gab das Radio, das Privatradio, Lokalradio, Antenne Koblenz, Jungfrau interviewte mich. Also Januar, Februar war schon, dann bastelte ich ja meine Dankesrede. Da kamen keine Gedichte sprechen. Da war ich zu beschäftigt. Und das war eine Eine Hochzeit.
Tja.
Hochzeit, ne?
Ja, aber ja. Letztlich die Belohnung dafür, dass du deinem inneren Ruf gefolgt bist, oder? Also du hast das getan, was in dir steckte, hast da auch nicht zur Seite geschaut, sondern bist den Weg gegangen, der in dem Fall dann zu einem langfristigen Erfolg geführt hat und der gesehen und anerkannt wurde.
Ja, also schöner kann ich das nicht sagen. Ich sehe es jedenfalls auch so. Und es schließt sich ein Kreis. Ich hoffe, dass ich noch dieses und das hinzufügen kann meiner Seite und meinem Leben. Ich habe jetzt in diesem Jahr den 10. Hochzeitstag, alle anderen Beziehungen und Ehen weit, weit übertroffen. Also quantitativ, wohl auch qualitativ. Der 10. Hochzeitstag. Und dann habe ich das Methusalem-Alter ja auch dann im Mai erreicht, mit 80. Aber ich bin so zuversichtlich, dass ich vielleicht noch nicht morgen dran bin. Also weil ich mich so fühle. Und manchmal kriege ich das ja auch gespiegelt von Menschen und das nehme ich dankend entgegen. Der Weg, den wir gehen, endet immer irgendwo. Aber vielleicht habe ich noch schöne Zeiten. Denn der absolut einzige Wunsch, den ich habe, ist, dass es möglichst lange so weitergeht. Sonst nichts.
Ich glaube, dem müssen wir jetzt nicht noch etwas hinzufügen. Das ist ein wunderschönes Ende für dieses wunderschöne Gespräch.
Danke.
Hier jetzt nochmal ein Beleg deiner Kunst. Den mögen sich die Zuhörer lieber auf deiner Webseite suchen.
Gern, ja, gern.
Denn die Auswahl ist ja gewaltig. Wir haben es genannt, wo das zu finden ist. Und ja, es lohnt sich und es ist ja häufig auch so, dass man nicht jeder ist jetzt unbedingt Lyrik-Fan, aber oft erlebt man die schönsten Dinge im Leben ja, wenn man genau etwas nachgeht, wo man nicht so unbedingt schon automatisch angezogen wird.
Ich denke, du hast recht, ja.
Und sich da vielleicht auch mal drauf einzulassen, in diese einfach extrem gelungene Aufarbeitung, die, ja, selbst wenn man sagt, Goethe, wer war denn das? Es lohnt sich mal reinzuhören.
Ja, lass mich dir hinzufügen, es ist ja nun nicht nur die sogenannte Hoch-Hoch-Hoch-Kunst und was ich zähle an, und gibt's ja Autoren, die schwierig sind. Auch für mich. Ich habe mich ihnen auch mit einem Prozess genähert. Das geht nicht so. Aber es gibt natürlich auch andere Autoren, auch ganz tolle Autoren, die leicht eingängiger sind, eingängiger, schneller zu verstehen und zu genießen. Und nebenbei, ich war mir auch überhaupt nicht zu schade, auch richtig humoristisches. Ich meine, Heinz Erhardt ist auch da. Also der ist ja der Autor, den ich nicht besser spreche als er. Es gibt manche Autoren, Großautoren, deren Werke, sage ich mal so, doch vielleicht manchmal bei mir besser aufgehoben sind als bei Ihnen selber. Das kommt vor. Soll jetzt nicht so arrogant klingen, kann ich nicht ändern, ist aber so. Aber der gehört nicht dazu. Der spreche ich nur anders, so wie ich spreche. Aber Heinz Erhardt ist so, nicht wahr?
Das ist. Na gut, aber er war nun ja auch jemand, der performt hat.
Eben.
Der nach allem, was ich darüber gehört und gelesen habe, da auch sehr perfektionistisch war. Was ja unter Komödianten durchaus verbreitet ist.
Oh ja, man
stellt sich das immer so einfach vor.
Denen zähle ich mich zu. Ich habe auch nicht selten kritisch gesagt, aber das ist doch völlig egal. Ich sage, nein, das ist nicht egal. Ja. Ich höre den Unterschied und ich sehe ihn auch.
Das macht's wahrscheinlich aus und das dürfen alle Hörer, die hoffentlich mit unserer Aufnahmequalität hier auch zufrieden waren, dass das am Ende, ja, abgesehen von dem einen Müllwagen, der zwischendurch mal zu hören war, dass das nachher sehr gut klingt. Ich habe mich da nicht so tief reingefuchst wie Fritz. Bei mir ist es immer noch Peter Dümmler, der dafür sorgt, dass am Ende der Norvid-Podcast so gut klingt, wie er klingt. Und da wie immer die Empfehlung, jeder, der irgendwelche Dinge im Tonbereich zu machen hat und nicht so firm darin ist wie Fritz, dem lege ich dringend ans Herz, geht zu Peter Dümmler, geht zu Merlin Sound in Neuwied. Da wird euch in jeder Hinsicht, was Ton und Musik anbelangt, geholfen.
Prima.
Ansonsten hört rein in die deutsche Lyrik. Ja. Bei Fritz Stavenhagen auf seiner Seite, bei dem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichneten Fritz Stavenhagen,
am Bande, ja,
dem ich hier auch nochmal für seine Gastfreundschaft danke. Es war sehr, sehr schön bei dir und
ich bedanke mich.
Vielen Dank auch für die zum Teil doch sehr persönlichen Einblicke, die du hier gegeben hast. Und am Ende hoffe ich, dass es neben dem, dass der oder die ein und andere auf der Seite nachhört, es vielleicht auch hier und da eine Inspiration ist, den Weg zu gehen, den du auch gegangen bist und einfach zu sagen, das, was in mir drin ist, dem gehe ich nach, das lasse ich raus. Und das hier ist ja eines der schönsten Beispiele dafür, das zeigt, dass da am Ende auch was bei rauskommt.
Ich danke dir. Jeder, der kommt, ist herzlich willkommen auf meiner Seite. Und auch wenn es auch sehr viele sind, es entsteht nie ein Gedränge. Man kommt immer rein. Es kommen am Tag Tausende, aber es ist keine Zugangsbeschränkung. Wenn ein Konzert ausgebucht ist, dann kommt man nicht immer rein. Bei mir kommt jeder rein.
Das Gleiche gilt für den Norvid-Podcast Jeder und Ferscht. Auch der nähert sich jetzt der immerhin 20.000er-Grenze. Das freut mich sehr und ist ja für mich dann auch Ansporn, weiterzumachen und weiterhin so interessante Gesprächspartner zu suchen wie Fritz Stavenhagen.
Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal.
Dankeschön.
Das war's bei dieser Episode und tschö, sollte Klaasens Rainer.
Wir kennen bei uns gibt keiner zuerst, ob der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder am Fetzte.